Und nun kommen wir zum Predigtext, Fortsetzung vom letzten Sonntag, Lukas 18, nur der eine Vers aus dem Abschnitt, den wir letzten Sonntag schon gelesen haben, aus den Versen 31 bis 43, heute der Vers 39. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er, nämlich der Blinde, aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, ich habe, wie ihr seht, die heutige Predigt unter das Thema gestellt: unbändige Sehnsucht nach Jesus. Da hat uns das Lied vor der Predigt auch schon ein Stück mit hineingenommen, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So soll unsere Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, nach seiner Nähe, nach seiner Hilfe, nach seinem Erbarmen sein. So wie wir es auch bei diesem Blinden sehen. Allerdings gleich eine kleine Frage an euch, an uns alle, wenn wir lesen: und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Was gibt uns gleich dieses dritte Wort, ich habe es rot hervorgehoben, in unserem Textzusammenhang zu denken? Man kann es logischerweise nur aus dem Textzusammenhang erschließen, wo wir in der Situation der Heilung dieses Blindes gerade im Moment sind. Ich hatte letzten Sonntag den Gedanken, auf den ich nochmal damit hinweisen will, schon angesprochen: die Vorangehenden. Es gibt uns einen Eindruck davon, wie schnell, wie absolut unverzüglich der Blinde reagiert hat. Er muss schon die allerersten vorausgeht, ja, dass er nachfragt, was ist da los? Das hatten wir am letzten Sonntag. Er muss also schon die allerersten dieses großen Menschenzugs, dieser großen Menge, gefragt haben: was ist da los? Und die haben ihm geantwortet: Jesus von Nazareth. Und diese allerersten Vorangehenden, die agieren jetzt, die sind jetzt noch um ihn. Das heißt, als sie ihm antworten: Jesus von Nazareth geht vorüber, da fängt er sofort an, Jesus um Hilfe zu rufen: du Sohn Davids, erbarme dich mein. Er kann kaum eine Sekunde gezögert haben, denn noch sind es die Ersten, die Vorangehenden dieses Zuges, die jetzt um ihn sind. Also ist ganz wichtig, da kommt der Zug und bis der Blinde reagiert und bis die Nächsten des Zuges wieder zurückreagieren, da ist nicht der halbe Zug an dem Blinden vorbeigezogen, es sind immer noch die Vorangehenden. Wir haben damit ein weiteres eindrückliches Beispiel für die Dringlichkeit zur Entscheidung. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Wie klug handelt der Blinde? Und wie viele gibt's leider, die zögern so lange, bis nicht der Zug, sondern auch Jesus an ihnen vorübergegangen ist, und dann ist alles zu spät. Beim Blinden geht's blitzschnell. Kaum hat einer der Ersten gesagt, Jesus ist da, da brüllt er auch schon los. Von Jesus hören und Jesus anrufen, das war für den Blinden eins. Damit sind wir beim zweiten Gedanken, den wir letzten Sonntag schon kurz angedeutet hatten: bei wem suchen wir Hilfe? Bei wem? Die Frage klingt selbstverständlicher, als die Antwort leider ist. Sucht der Blinde Hilfe bei Menschen oder bei Gott? Bisher hat er seine Hilfe bei Menschen gesucht, im Betteln. Sucht er Geld oder sucht er Heil? Gott ist an dieser Stelle übrigens, liebe Geschwister und Gäste, ganz eigen. Erst neulich ist mir das noch einmal und erneut am Wort aus Jeremia 17 aufgefallen. Da heißt: so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Und geht ganz interessant weiter und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Das ist mir eigentlich erst neulich beim Nochmallesen aufgefallen, was der Sinn ist. Wer sich auf Menschen verlässt, weicht in diesem Augenblick in seinem Herzen vom Herrn. Warum? Ist uns das jederzeit bewusst, wenn wir bei Menschen Hilfe suchen? Und wo suchen wir doch überall Hilfe, wenn wir in Schwierigkeiten geraten? Wie überschlagen sich unsere Gedanken da oft mit wo und mit wessen Hilfe wir aus der Notlage wieder herauskommen könnten? Und scharf gesagt, liebe Geschwister, muss ich auch mir selber ganz selbstkritisch sagen, jeder Gedanke, der nicht sofort und als erstes beim Herrn Hilfe sucht und sich an den Herrn wendet, ist ein Weichen vom Herrn. Das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Denn Götter sind das, worauf wir uns verlassen. Götter sind das, wo wir Hilfe suchen. Dass wir es aber gegen Missverständnisse auch abgrenzen, das heißt nicht, dass wir nicht auch bei Menschen Hilfe empfangen dürften und so weiter. Aber auch wenn wir auf Menschen schauen, muss uns immer klar sein und bewusst sein, im letzten Grunde ist es der Herr, der dann möglicherweise hinter diesem Menschen steht und durch diesen Menschen hilft. Aber unser Denken ist doch viel zu oft viel zu vordergründig. Ja, da guckt man auf die Erbtante, auf das Geld, das vielleicht von der kommt. Aber wir sollen nicht auf die Erbtante oder auf diesen oder jenen schielen, sondern allein unsere Hilfe beim Herrn suchen. In der Lesung haben wir gehört, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Und die Antwort heißt, meine Hilfe kommt vom Herrn. Und zwar nicht von irgendeinem x-beliebigen Herrn, sondern vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, vom Schöpfer, vom Allmächtigen. Der Allmächtige ist unsere Hilfe. Und der Blinde erkennt, hier kommt der Heiland des Allmächtigen. Hier kommt der Erlöser, den Gott selbst gesandt hat. Und deshalb sucht er bei ihm Hilfe. Aber, und damit kommen wir jetzt nach einigen Vorgedanken zum eigentlichen Fortschritt der Geschichte, er bekommt erstmal einen Rückschritt, nämlich einen gewaltigen Dämpfer. Die Vorangehenden hatten wir schon ins Auge gefasst, aber was tun die? Die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Da ruft einer Jesus um Hilfe an, da tut einer genau das, was Gottes Wort sagt, und schon bekommt er von Gottes Volk, denn zu dem gehört ja dieser ganze Zug, zu Gottes Volk, und schon bekommt er von Gottes Volk kräftig eine vor den Latz. Warum reagieren diese Menschen so? Warum wollen sie, dass der Blinde schweigt? Was hat er denn gerufen? Was war an dem, was er sagt, anstößig? Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, okay, so hieß er, da war nichts viel einzuwenden. So hatten sie ja auch gesagt, die Volksmenge, die Vorangehenden, Jesus von Nazareth kommt. Aber er rief nicht nur Jesus, er rief auch Sohn Davids. Und das hatten wir auch schon letzten Sonntag kurz, das war ein Bekenntnis. Du, Jesus aus Nazareth, du bist der von Gott verheißene Heiland und Erlöser. Du bist der Messias. Und da haben wir die Antwort. Warum wollen sie, dass er schweigt? In Johannes 9, Vers 22, und das beschreibt eine Situation deutlich vor unserer Situation des heutigen Predigtextes, was vorher schon geschehen war, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen würde. Die Juden, diese Bezeichnung meint nicht das Volk, sondern die jüdische Führerschaft, diejenigen, die Macht und Autorität hatten, für andere verbindliche Beschlüsse zu fassen. Und da sehen wir, was der Blinde rief, war politisch nicht korrekt. Mehr noch, das galt als pure Ketzerei. Wer Jesus als den Messias und damit eben auch als Sohn Davids bezeichnet, es war bedeutungsgleich, der riskierte den Ausschluss aus der Synagoge. Und wer dem nicht wehrte, mit. Also nicht nur der, der eine Ketzerei ausruft, konnte vom Synagogenbann betroffen sein, sondern der, der dieser Ketzerei nicht augenblicklich wehrt, ebenso. Der einfache Synagogenbann galt für 30 Tage, doch verschärfte uneingeschränkt bis zu seiner ausdrücklichen Rücknahme, um den dürfte es hier gegangen sein. Synagogenbann bedeutete, nur Frau und Kinder des Gebannten durften noch Gemeinschaft mit ihm haben. Der Blinde durfte aber keine Frau und keine Kinder gehabt haben. Wir wissen nicht, ob er von Geburt an blind war, später, als er schon verheiratet blind wurde, deshalb können wir es nicht mit Gewissheit behaupten, aber naheliegend ist's. Alle anderen mussten einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten. Und wir wissen, dass die Juden unter genauer Beachtung des Gesetzes keinesfalls die 2 Meter unterschreiten wollten. Und wer kann 2 Meter schon genau abschätzen? Dann hält man lieber einen deutlich größeren Sicherheitsabstand und dann wird es ziemlich schnell ziemlich einsam um einen herum. Geschäftsverkehr, Tischgemeinschaft, Tempelbesuch waren zwar theoretisch weiter erlaubt, aber durch den gebotenen Mindestabstand in der Praxis natürlich deutlich eingeschränkt. Wie soll man im dichten Tempelgedränge zu einem 2 Meter Abstand halten, wenn die Leute Mann an Mann stehen? Schon der einfache Bann wurde deshalb als härtere Strafe empfunden als die Geißelung. Nur als Vergleich, Geißelung ist nicht angenehm, schon der einfache Bann wurde als deutlich schärfere Strafe empfunden. Der Gebannte durfte also zwar nicht erschlagen werden wie im Mittelalter der Geächtete, durch die einzuhaltende Distanz konnte jedoch der Bann einer persönlichen und wirtschaftlichen Vernichtung des Gebannten nahekommen. Es war also, deshalb die Ausführung dieser ganzen Gedanken, es war sehr gefährlich, was der Blinde tat, und zwar für ihn selber ganz unmittelbar, aber indirekt auch für alle Umstehenden. Wir können es uns gut vorstellen, übertragen wird die Situation ins Dritte Reich, große Menschenmenge, Hitlerfahnen, Hitlergrüße, und dazwischen fängt einer lautstark an zu schreien, die Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Die Umstehenden würden ihn anfahren, Mann, halt die Klappe, bringst uns alle um Kopf und Kragen. Nach links und rechts gehen ängstliche Blicke. Wo stehen die Spitzel der Gestapo? Ganz ähnlich ist die Situation hier vor Jericho. Wer Jesus als Messias bekennt, riskiert, dass sein bisheriges Leben völlig den Bach runtergeht. Deshalb waren diese Menschen so ängstlich. Sie wollten zwar Jesu Wunder sehen, und wenn möglich seine Hilfe auch persönlich erfahren. Aber riskieren wollten sie dabei beileibe nichts. Wir sehen, solange der Mensch in seiner frommen Betulichkeit daherkommt, nimmt er auf alles und jedes Rücksicht. In ihrer frommen Betulichkeit waren sie unterwegs hinauf nach Jerusalem zum Tempel. Waren ja keine Unfrommen. Sonst wären sie nicht unterwegs gewesen. Sonst wären sie schon gar nicht mit Jesus unterwegs gewesen. Aber ganz anders als diese frommen Betulichen ist der Blinde. Er hat alle Betulichkeit weit hinter sich gelassen. Wo das Herz brennt von der eigenen Not, wo die dürstende Seele nach Wasser schreit, da ist ihr alles andere egal. Da ist eine unbändige Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht, die sich auch durch Drohungen und Einschüchterungen nicht bändigen lässt. Und der Blinde ist so eine dürstende und schmachtende Seele. Was die Leute denken und sagen, interessiert ihn nicht. Ihn interessiert nur, dass Jesus ihm hilft. Er setzt alles auf eine Karte. Ist auch wieder eine Frage an uns. Sind wir bereit, um Jesu Willen alles auf eine Karte zu setzen? Oder durch welche Rücksichtnahmen lassen wir uns vielleicht abhalten, eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen? Klar und eindeutig den Weg mit Jesus zu gehen? Es war schon ein Risiko für den Mann, wenn Jesus nicht der Messias sein sollte, für den er ihn hält. Dann hätte er gleich erheblich mehr Probleme als vorher ohnehin schon. Aber in dem Blinden hatte der Heilige Geist angefangen zu wirken. Und liebe Geschwister, wir können gar nicht genug darum beten, dass der Heilige Geist dieses Werk heute auch an uns und in Riedlingen tut. Denn wo der Geist Gottes nicht wirkt, da hilft alle äußere Frömmigkeit nichts. Erst neulich hat mir ein Bruder von einem Krankenbesuch erzählt, den er vor Jahren gemacht hat. Er ging zu einer älteren Frau. Sie war viele Jahrzehnte lang treu und regelmäßig zur Gemeinschaftsstunde gekommen. Das heißt, sie hatte Sonntag für Sonntag über Jahre und Jahrzehnte Gottes Wort gehört. Und nicht nur morgens im Gottesdienst, sondern auch nachmittags oder abends in der Stunde. Und nun lag sie im Sterben. Und der Bruder dachte, das wird ein leichter Besuch werden. Sie lebt ja seit Jahrzehnten in der Gemeinschaft. Da ist Vertrauen auf Jesus, da ist Heilsgewissheit, da ist die Ewigkeit beim Herrn vor Augen. Und so geht er hin und besucht die Frau und redet mit ihr. Und irgendwann meint er, wir wissen ja, wo wir hinkommen. Und was antwortet die Frau? Ja, auf den Friedhof. Der Bruder war völlig schockiert. War das alles, was bei dieser Frau in Jahrzehnten unter Gottes Wort angekommen war? Reichte ihre Hoffnung auch nach Jahrzehnten unter Gottes Wort immer noch nicht weiter als bis auf den Friedhof? So weit kommt der Mensch bei aller Frömmigkeit, solange der Heilige Geist nicht an ihm wirkt. Und liebe Geschwister, ich sage da auch was sehr Ernstes, mich bewegt das auch im Blick auf unsere Gemeinde. Ich habe in den Jahren, in die ich hier bin, auch schon jemand zu Grabe getragen, wo ich mir nicht sicher war, ob die Hoffnung der betreffenden Person wirklich über den Friedhof hinausreichte. Ich nenne keinen Namen. Ihr sollt auch nicht grübeln, um wen könnte es dabei gegangen sein. Es geht nicht um den anderen, liebe Geschwister. Es geht um uns. Es geht um mich. Reicht meine Hoffnung, reicht meine Gewissheit des Heils über den Friedhof hinaus in die himmlische Herrlichkeit? Und zwar nicht nur im frommen Gespräch nachher beim Gemeindekaffee im Anschluss an den Gottesdienst, sondern auch im Angesicht des Todes. Auch wenn ich eines Tages auf dem Sterbelager liegen sollte, reicht meine Hoffnung dann über den Friedhof hinaus? Habe ich persönlich wirkliche Gewissheit des Heils, Geborgenheit in Jesus? Ob Gemeinschaftsstunde oder Eichenau. Es reicht nicht, 20, 40 oder auch 60 Jahre dabei gewesen zu sein. Ob wir den Heiland wirklich ganz persönlich kennen, darauf kommt es an. Sind wir nur fromm, so wie die alle miteinander, die da hinaufgingen nach Jerusalem? Oder hat der Geist Gottes sein Werk an uns, so wie an diesem Blinden? Der Blinde war vom Geist Gottes in Bewegung gebracht und deshalb lässt er sich nicht zurückhalten. Wir lesen sofort im zweiten Teil von Vers 39, der Blinde aber schrie. Es geht weiter. Umso mehr. Nicht leiser, nicht zurückhaltend. Der Blinde aber schrie, umso mehr, du Sohn Davids, erbarme dich mein, umso mehr. Sehen wir diese Sehnsucht nach Jesus, nach Heil, die sich nicht abhalten lässt. Bei der Vorbereitung dachte ich, was für ein hartnäckiges Kerlchen, der bleibt dran. Weder durch Freunde, noch durch Schulkameraden, noch durch Arbeitskollegen, noch durch sonst irgendjemand anders lässt er sich abhalten, von ganzem Herzen Jesus zu suchen und ganz nah bei Jesus zu sein. Und er tut's schon wieder. Du Sohn Davids, Wieder ruft er Jesus als Messias an, als Retter, als Heiland. Alle Warnungen missachtet er. Alle Drohungen interessieren ihn nicht. Alle Gefahren schrecken ihn nicht. Mit ganzer Kraft streckt er sich aus nach Jesu Erbarmen. Mir kam spontan ein Bild in den Sinn. Ziemlich genauso wie auf diesem Bild habe ich es früher gesehen als Kind auf dem Weg zur Grundschule. Da war das letzte Stück Gehweg wohl nicht allzu dick und fest geteert. Und da hat mich als Kind, ich weiß es noch ganz genau, das waren so 50 Meter ungefähr, ich sehe noch dieses letzte Stück vor der Schule, Gehweg, fasziniert, wie da ziemlich viele Winden durch die Teerdecke ans Licht kamen. Und ich konnte es damals als Kind nicht verstehen und es ist für mich heute auch noch ein Wunder der Natur, wenn man so einen zarten, weichen Windenstängel anguckt, wie so ein zarter, weicher Pflanzenspross eine harte, mehrere Zentimeter dicke Teerschicht durchbrechen kann, regelrecht aufsprengt. Man sieht so richtig auch auf dem Bild die Risse nach links und rechts, wie dieses zarte Pflänzchen mit Macht von unten hochdrängt. Die Sehnsucht nach Licht, nach Leben, ist so groß, dass sie sich auch von ein paar Zentimeter Asphalt nicht abhalten lässt. Sie durchbricht alle Widerstände, Hauptsache ans Licht. Dass doch auch wir eine solche Sehnsucht nach Licht und Leben in uns haben. Eine unbändige Sehnsucht, die durch alle Widerstände hindurchbricht, die nur ein Ziel vor Augen hat, Hauptsache zu Jesus. Solange unser Leben noch unter der Teerschicht der Sünde und des Todes gefangen und begraben liegt, kann in unserem Leben keine wirkliche Freude wohnen. Erst bei Jesus kann sich unser Leben entfalten. Erst bei Jesus kann unser Leben zur vollen Blüte gelangen. Dass doch auch wir wieder Blinde umso mehr schreien, Herr Jesus, erbarme dich meiner. Dass doch auch wir nicht aufhören, Jesus zu suchen, nach Jesus zu fragen, bis wir in ihm Heil und Leben gefunden haben. Amen.